Das ist Power of Sports von Nico Backspin und Sport 5. Sport ist schon immer mehr als nur Athletik und Wettkampf. Sport kann die größten Emotionen hervorrufen, Menschen zusammenbringen, Motivation für Großes sein oder dem eigenen Leben eine neue Richtung geben. Bei Power of Sport sprechen wir deswegen mit Leuten über die Bedeutung von Sport in ihrer Karriere, über ihren Werdegang und wie sie es mit Hilfe von Sport geschafft haben, sich etwas Großes aufzubauen. Dabei schlagen wir Brücken zwischen Hip-Hop und Sport. Diese Brücke schlägt unser Host Nico Backspin in all seinen Formaten, so auch hier. In der heutigen Folge ist Benny Adrian zu Gast. Mit der Gründung von Viva Con Agua wurde ein wichtiger Grundstein sozialer Unterstützung gelegt. Welche Verbindung dabei zum Sport besteht, besprechen Nico und er heute. Man, it's a
sport. Sport has the power to change the world. It has the power to inspire.
That is the power of sport.
Benny, danke für deine Zeit.
Für dich immer, Nico. Freut mich.
Das nehme ich beim Wort. Aber heute geht es um ein anderes Thema. Was ist für dich die größte Kraft des Sports?
Boah, das ist ja gleich eine große Frage, mit der du hier reinkommst, ne?
Also ich bin ja. Das ist Sinn des Formats.
Ja, ich bin ja ein Teamsport. Teamsportler, deswegen ist mir jetzt als allererstes eingefallen, dass dieses ganze Miteinander, einfach dieses Gefühl von nur zusammen kann man was erreichen und egal wie toll du bist als Einzelteilnehmer in einer Mannschaft, du schaffst es nie ohne deine Mannschaftskollegen, du wirst nie alleine gegen jemand anderes gewinnen können, du brauchst immer deine Kollegen und Kolleginnen. Von daher wäre das mal so etwas auf den Teamsport bezogen, aber natürlich hat der Sport insgesamt ja doch auch nochmal eine ganz persönliche Komponente. Ja, also nochmal eine, die nur dich selber betrifft, jetzt mal so. Ne? Selbst in einem Teamsport gibt es ja diese Komponente. Und da geht es natürlich viel um Training, um Disziplin, um Consistency, ja, also so um dranbleiben und auch immer wieder so den eigenen Schweinehund zu überwinden, wenn man auf gut Deutsch gesagt und so. Also das hat nochmal eine Komponente, da müsste ich jetzt echt auch nochmal ein bisschen länger drüber nachdenken, aber dieses ganze, ich bin nur mit mir selber und er kann muss jeden Tag oder jeden zweiten Tag, wenn ich es ein bisschen ambitioniert macht und so, muss ich mich auch da zu überwinden und dranbleiben, zu trainieren und so weiter. Das, finde ich, hat nochmal eine ganz eigene Qualität. Und auch, dass sich langsam verbessern, ja, also dieses, ich werde langsam graduell besser in etwas, was ich tue. Egal, ob das dann Ausdauer ist oder ob das dann ein Ballsport ist oder meine Technik oder so weiter. Es wird einfach, ich verbessere mich über Zeit immer ein kleines bisschen. Also ich finde, das hat auch so, fürs Leben lernt man da auch ganz viel.
Du hast ja beide Seiten eigentlich so in deiner sportlichen Karriere voll ausgeschöpft. Du bist relativ jung und früh bereits mit Sport auch in der intensiveren Form in Kontakt gekommen. Wie wurdest du eigentlich damit sozialisiert? War es selbstverständlich, dass du Sport machst?
Ich wurde da sozialisiert eigentlich auf der Straße, vor meinem Haus. Ich hab da immer einfach gegen die Wand gekickt, die Garagentor gekickt. Und so auf der Straße gespielt, einfach mit meinen Freunden und sehr viel, da war immer der Ball dabei. So, das war so mein Beginn. Und irgendwann hat dann der Fußballtrainer aus meinem Dorf gesagt, komm doch mal ins Training. So. Und dann hat er mich da ein bisschen vollgelabert, bis ich irgendwann mal ins Training gekommen bin. Und ab dann war der Horizont erweitert. Von meiner Straße gab es dann noch den Fußballplatz im Dorf. Und da konnte man halt hinradeln, sich mit seinen Kumpels treffen und dann halt dort kicken. So, und das war mein Ding halt. Ich habe halt gerne dann Fußball gespielt. Das war so das, was man einfach machen konnte. Und so ging das dann bei mir los, einfach nur als Spaß und Freude am Tun. So war das einfach so das Ding. Und von dort aus, bei mir war es dann so, ehrlich gesagt, meine Früherinnerung war dann so, dass es immer so in der Jugend drüber oder irgendjemand, weißt du, um die Ecke in der Nebenstraße oder so, die waren dann einen Ticken besser und einen Ticken weiter wie ich selber. An denen habe ich mich dann immer so orientiert. Und die frühe Erfahrung war, dass es dann immer nicht so lange gedauert hat, bis ich dann irgendwann so gut war wie die. So, und so hat es immer funktioniert, dass ich mich dann so ein bisschen eins höher orientiert habe und von denen gelernt habe und dann, ja, das bei mir auch besser wurde. So.
Du wurde ja eine kleine Karriere draus, ne? Bereits in sehr jungen Jahren hast du quasi Leistungssport im Fußballbereich betrieben. Kann man das so bezeichnen?
Ja, kleine Karriere, kann man auf jeden Fall so sagen. Also für mich war, ich habe gefühlt intensiver, auch emotional involvierter und so Fußball gespielt, als ich in der Jugend war. Also für mich war meine Karriere, die ging ja dann noch 6 Jahre auch in den aktiven Bereich, also in den Herrenbereich. Aber wie du das richtigerweise sagst, mit 10, spätestens mit 12 eigentlich angefangen, leistungsorientiert Fußball zu spielen. Ja, also ich habe dann auch ja mit recht früh dann mit 26 oder mit gar, warte mal, wie alt war ich denn da? Ja, warte mal, 25 eigentlich meine Karriere dann beendet, spätestens mit 26 beendet. Und dann kann man sagen, ja, so viel zu früh und warum hast du nicht weitergemacht und so weiter. Aber wie du sagst, ich gefühlt habe ich mit 10, 12 eigentlich angefangen, leistungsorientiert zu spielen und auch schon sehr früh, ja, die Prioritäten auf den Sport setzen zu müssen, teilweise, wenn die Kumpels auf die Konzerte gegangen sind. Ich kann mich an einige Konzerte erinnern, die ich nicht machen konnte. Noch heute weiß ich die. Lunis zum Beispiel, ja, I Got Five on the Times damals, oder auch Offspring, ja, waren so Konzerte, die kann ich mich heute noch erinnern, habe ich verpasst, habe ich gelitten, dass ich die verpassen musste wegen Fußball. Ja, und so gab es eben schon früh eine gewisse Prioritätensetzung und ja, aber das ist halt das Ding. Dann bist du halt auch eine Jugend mit Sport unterwegs. Und das war bei mir immer sehr früh gesetzt, Jugendnationalmannschaft und so weiter und so fort. Bis ich dann ja irgendwann mal aufgehört habe. Also mit 17 oder so habe ich dann mal ein halbes, dreiviertel Jahr aufgehört mit Fußballspielen. Offiziell mit dem Grund, ich muss mich aufs Abitur konzentrieren. Das war natürlich nicht der wirkliche Grund damals. Aber ja, da habe ich es mal unterbrochen und dann wieder angefangen. So war das.
Du hast deine Fußballkarriere ja, wie du schon jetzt gesagt hast, mit 26 beendet. Warum eigentlich?
Weil da gab es verschiedene Gründe. Das muss man wirklich dann im Gesamten betrachten. Ich habe immer gehadert so ein bisschen mit diesem ganzen Fußballding, also auch mit der Fußballkabine, also noch mehr im Profibereich als vorher. Es war mir vorher schon bewusst, ehrlich gesagt, also schon mit 14, 15, 16 habe ich darüber so nachgedacht. Lag vielleicht auch darin, dass ich relativ früh meine erste Sportzigarette geraucht habe und dann irgendwie fängt man ja manchmal an, so nachzudenken, zu philosophieren und so. Und naja, das war damals schon so, ey, wenn du jetzt dein Leben lang so Fußball machst, dann wirst du ja auch so ein Fußballer, in Anführungszeichen, ein bisschen, ja. Also man wird so sozialisiert, wenn du deine ganze Jugend damit verbringst, in so einer Kabine, die war immer cool, die war immer sehr international, ja. Also da waren ja gerade in Stuttgart, waren viele Italiener, Türken, Jugoslawen, auch ein paar Deutsche, aber es war einfach eine Multikulti-Truppe immer gewesen. Das heißt, du lernst sehr früh was über Integration, du lernst sehr früh was über andere Kulturen, du lernst sehr früh auch, ja, da gar nicht so zu unterscheiden zwischen jetzt, also ne, so man, das war, hab viel gelernt da auch, aber natürlich hat es auch einen gewissen Humor, eine eigene Sprache, ja, eigene Witze und so weiter und so fort. Und man merkt, die sind dann nicht immer kompatibel mit den Witzen, die Abiturienten in deiner Klasse so machen, weißt du, oder so ähnlich. Also du merkst, es waren immer so zwei Parallelwelten auch ein bisschen. Und deswegen habe ich immer mich gefragt, okay, wirst du das wirklich dein Leben lang machen? Will ich das? Oder es gab in mir immer auch den Wunsch, eben auch was anderes zu machen und nicht nur Fußball. Mein Vater war ja auch Fußballtrainer und hat ein Leben mit dem Fußball verbracht und deswegen war das auch so ein bisschen so, ey, ich war vielleicht auch deswegen angelegt, dass ich immer auch nochmal einen anderen Horizont wollte, als nur Fußball spielen. Naja, und dann spätestens mit der Kabine bei den Profis, ich als junger Spieler beim VfB Stuttgart in der Profikabine, da war ich ein bisschen desillusioniert auch, um ehrlich zu sein. Also da gab es dann auch eben gewisse Sprüche, gewisse Verhaltensweisen, gewisse Sachen, die ich da mitbekommen habe, die waren jetzt nicht nur inspirierend, sondern die waren halt auch ein bisschen abgeschreckt manchmal. So, und deswegen war das für mich immer so, ich mache das halt, solange ich das mache. Hab da ja mal, wie gesagt, mit 17 Jahren aufgehört. Danach habe ich dann eher so gespielt, immer so bis zum nächsten Vertrag. Und ich mache mal den Vertrag. Oh, jetzt habe ich einen Profivertrag beim VfB Stuttgart. Ja, dann mache ich den mal. Dann über Braunschweig. Oh, St. Pauli. Ja, geil. St. Pauli, super, mega. Das war ja für mich das Beste, was passieren konnte. Die Verbindung zwischen Sport und meinen privaten Interessen und der Musik und der Kultur, der Politik und so weiter. Von daher war für mich St. Pauli war für mich das Real Madrid für andere. Nur nicht ganz so gut bezahlt.
Das ist ja dann am Ende auch noch ein ganz entscheidender Punkt dabei, dass du dann ja etwas sehr Lukratives wie eine Fußballkarriere Mitte der 20er so ein bisschen eigentlich für soziales Engagement aufgegeben hast, ne? Oder?
Naja, das, zu dem Zeitpunkt waren die nicht so lukrativ. Das muss man, glaube ich, immer wieder mal richtig stellen. Ich habe beim FC St. Pauli am Schluss, habe ich, glaube ich, 3.500 oder 3.800 Euro. Waren das schon Euro? Ja. Euro brutto verdient. Ja, also es gab dann mal ab und zu so Siegprämien oder solche Sachen, ein bisschen was dazu, aber das war kleines Geld. Also relativ kleines Geld für den Begriff Fußballprofi. Ja, also ich glaube, das muss man vielleicht immer mal wieder auch klarstellen, wenn Leute heute so oder gerade in der heutigen Zeit, jetzt mit Viva con Aqua und dann ja die Geschichte, Gründungsgeschichte Benjamin Adrian, ehemaliger Fußballprofi, und man denkt, manche denken vielleicht, ach, jetzt macht der Viva con Aqua und verbummelt seine Millionen. Ja, so ist es nicht. Ich war komplett broke. Ich war nachdem ich dann Fußball aufgehört habe und Viva con Aqua, die ersten 3 Jahre quasi ehrenamtlich gemacht habe, war mein Konto komplett leer. Alles, was ich angespart hatte, war weg. Ja, also das heißt, das muss man einfach, um das einzuordnen. Ja. Aber natürlich ist es so, dass ich habe vorher besser verdient, beim VfB Stuttgart schon recht früh auch ein bisschen Geld verdient und so weiter und so fort. Und natürlich mit noch mehr Engagement und vor allem, wenn das ein Lebensziel immer auch gewesen wäre, damit viel Geld zu verdienen, dann hätte man das mit dem Fußball machen können. Also stellt man auch jetzt oder stelle ich auch jetzt fest, ja, wenn ich mich jetzt mit Viva con Aqua beschäftige, also ne, jetzt mache ich vor allem Viva con Aqua, da gibt es transparente Gehaltsmodelle und man kann da jetzt nicht Unsummen verdienen und so. Und überhaupt in normalen Jobs und alles, also wird mir jetzt schon auch im Nachhinein nochmal so langfristig klar, der Fußball ist natürlich etwa ein Bereich, da kannst du viel mehr Geld verdienen als bei fast allen anderen Jobs, die es da draußen gibt. Und hat vielleicht in meiner Motivation früher zu wenig Rolle gespielt, weil sonst, das habe ich so langfristig nicht überblickt, das war mir nie so wichtig oder so bewusst, ja, zu der Zeitpunkt. Aber ja, ist richtig, ich habe dann irgendwann das dann für Viva con Aqua, ja, letztendlich auch, war auch ein Grund, warum ich dann aufgehört habe, weil ich einfach nicht mehr weg wollte aus der Stadt, weil nach St. Pauli für mich nicht mehr so viel kommen konnte, weil Viva con Aqua schon angefangen hat. Und für mich hat's da, ich war da immer so eher inhaltlich unterwegs und nicht so finanziell getrieben.
Das soziale Engagement, das du dann ja seitdem quasi offen auf der Fahne durch die Welt trägst, wie war das schon beim jungen Benny Adrian präsent? Also gab es das vorher schon bei dir persönlich in den Jahren, als du junger Fußballprofi warst? Oder?
Ich war nicht so, nie so vorher so derbe bekannt für, oder was heißt bekannt sowieso nicht, aber keine Ahnung, dass ich jetzt so in der Jugend schon ganz viel mich ehrenamtlich überall engagiert hätte oder irgendwie da schon so eine große Geschichte von gemeinnützigen Vereinen, bei denen ich bei der Freiwilligen Feuerwehr oder ich weiß es nicht, das kann ich so nicht sagen. Ich hatte aber für mich immer, also glaube ich, was ich auch anfangs schon mal, was wir angesprochen haben, über diese Teamerfahrung, über dieses Zusammensein mit Mannschaftskollegen und so weiter und so fort, war für mich das immer so dieses, wir können es nur zusammen schaffen, so eine gewisse soziale Wertehaltung, so dieses Miteinander und eben nicht so viel Egoismus, sondern eben auch diese Gemeinsamkeit. Ich glaube, das war immer sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Ja, auch Leute, die ein anderes Trikot tragen mit Respekt, mit Fair Play und all diese Sachen. Ich glaube schon, dass der Sport meine Wertegerüst da immer stark mitgeprägt hat. So. Und auch dann war ich, glaube ich, schon auch recht früh ein irgendwie auch, wie soll man sagen, politisch denkender Mensch oder so. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal kurz so eine Heavy-Metal-Phase, also wirklich so mit recht früh, überraschend früh, wenn man sich im Nachhinein überlegt, aber so mit 11, 12 bin ich mal umgezogen nach München und dann haben da irgendwie vor 2 Jahre für Unterhaching ja auch Fußball gespielt und dann waren da irgendwie alle so Heavy-Metal-mäßig unterwegs mit Metallica und Manowar und Sepultura und so Schranz. Und von dort aus ging es dann halt weiter in so ein bisschen ja, auch Punkrock, ne, und so. Und da kann ich mich sehr früh erinnern, meine ersten auch viel auch Englisch-Skills und so, glaube ich, habe ich echt aus Bad Religion-Texten da kann ich mich sehr früh dran erinnern, dass ich diese Bad Religion-Texte zum Beispiel aufgesogen habe, sie auswendig konnte. Ich kann, glaube ich, heute noch teilweise auswendig. Und immer aus dem, die hatten immer in den CDs damals, gab es immer damals noch die ganzen, also Texte in dem Heft. Mhm. Und zum Beispiel, das war immer was, das hat mir aus dem Herzen gesprochen, ja. Und wenn man Bad Religion, für die, die das jetzt nicht kennen, das ist so schon auch sozialpolitische Texte, sozialkritische Texte und politische Texte und so. Das war so eine Zeit, und da war ich jetzt so 12, 13, ja. Und das war schon eine Zeit, wo ich immer dachte, so, okay, das kann so nicht funktionieren. Ja, die Welt, wie sie gebaut ist, wird so nicht klappen. Das ist ein schiefer Turm von Pisa, der fällt irgendwann ein und so, das geht nicht. Das Fundament ist falsch. Und so, das war ein frühe Einsicht, Erkenntnis für mich. Und dann muss ich aber auch sagen, warum Viva Con Agua, wie es zu Viva Con Agua gekommen ist, war dann schon die Kombination aus diesem Fußballverein, St. Pauli, diese Plattform, diese Möglichkeit auch, hier was zu erschaffen. Weil ich habe so Respekt vor jedem, der bei Null anfängt, ne? Und der keinerlei Support-System hat und einfach nur sagt, ich habe eine soziale Idee, ich mache das jetzt. Weil es ist so ein weiter Weg und es ist so schwer. Überhaupt dann wirklich was, also ist ja jede kleine Initiative zählt ja, ist ja keine Frage, aber dann von einfach einer Idee alleine im Zimmer was zu machen, was auch eine gewisse Relevanz oder Unabhängigkeit oder auch sich selber dann irgendwann, ja, vielleicht Arbeitsplätze schaffen kann und so, ist so ein weiter Weg. Und das war dann schon für mich so, so aktiv sowas dann zu machen, war die Kombination aus St. Pauli und diesem ganzen Kontext und alles drum und dran. Also da sind einfach viele Bedingungen zusammengekommen und dann ist dieses Sprungbrett ja letztendlich entstanden, von dem wir springen konnten. Und trotzdem war es ein harter Weg, und aber eben einer, der durch St. Pauli natürlich schon extra Schwung hatte.
Es gibt diese berühmte Trainingslagerfahrt nach Kuba und das erste Projekt mit der Welthungerhilfe, was so ein bisschen immer als Initialzündung für Viva Con Agua danach gilt. Hast du eigentlich insgesamt in den Vereinen, in denen du warst, soziales Engagement erlebt?
Nicht so viel, ehrlich gesagt, wenn ich mir das jetzt so überlege. Natürlich bei St. Pauli gab es auch außerhalb von Viva Con Agua immer auch schon Initiativen, Faninitiativen, Solidaritätsaktionen und so weiter und so fort. Da ist ja der FC St. Pauli natürlich auch bekannt dafür. Er ist aber auch dafür bekannt, weil es außergewöhnlich ist und weil es... Ich meine, das ist jetzt ja auch schon eine Weile her, ja. Also Nachhaltigkeit spielt mittlerweile ja auch eine größere Rolle in Fußballvereinen. Die versuchen da ja auch immer professioneller mit der Sache umzugehen. Die Bundesliga und andere, ja, über Lizenzierungsverfahren und ähnliches, sowas ja auch stärker strukturell zu verankern. Also hat sich auch was getan. Aber damals kann mich nicht erinnern. Also bei Eintracht Braunschweig oder sorry, dass ich da ein bisschen lache jetzt, aber aber auch beim VfB Stuttgart seinerzeit, ich kann mich da nicht so viel an jetzt soziale Initiativen erinnern oder dass jetzt aus der Mannschaft heraus so viel soziale Projekte angestoßen worden sind, habe ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht in Erinnerung.
Also das ist ganz interessant und da ist dann ja schon die Brücke, wie du selber gesagt hast, dass dich privat dein Real Madrid verpflichten möchte, also der FC St. Pauli, gepaart mit dem, dass dort auch soziales Engagement am ehesten noch als Verein großgeschrieben wurde, ja ein interessantes Match, das ja logischerweise zu etwas wie Viva Con Agua führt und es ganz klar ist, dass du deine Karriere beendest.
Also. Ja, ich glaube bei Fußball, weißt du, bei Fußballprofis, wenn man so sich anguckt, ich meine, wir sehen ja heute schon auch sozusagen sozial aktive Spieler auch. Gab dann Goretzka und Kimmich, kann ich mich erinnern, mit Kick Corona oder auch Philipp Lahm Stiftung und so weiter. Also da gibt es natürlich jetzt auch schon immer wieder Spieler, die sich in der Weise hervortun. Es gibt aber eben auch sehr viele Spieler, die sich viel auch über ihre Autos definieren und das Geld einfach auch ausgeben und so weiter. Ich muss eine Sache, glaube ich, korrigieren, wo ich über die Spieler nochmal rede. Was mir damals schon auch über den Weg gekommen ist, waren Spieler aus dem Ausland, also ob das die Brasilianer waren oder andere, die dann eben sehr viel natürlich ihre eigene Familie und ihre eigene Community auch unterstützt haben. Das schon. Also das muss man wirklich, das muss man, glaube ich, den Fußballern wahrscheinlich insgesamt ein bisschen auch zugute halten. Auch insbesondere den internationalen viel, denke ich auch. Also das habe ich da immer wieder auch erlebt bei afrikanischen Spielern, bei brasilianischen Spielern und so weiter, wo einfach klar ist, dass man mit dem Geld, das die dann verdienen, eben wirklich auch die eigenen Community und die eigene Familie unterstützt. Das gehört zum absoluten Konsens. Ja? Und ich denke, auch bei deutschen Spielern im gewissen Rahmen ist das der Fall. Ich weiß zum Beispiel von unserem guten Freund ja auch Frank Kruse und Max Kruse, ja, also ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte auch kennst, wo dann Max einfach zum Geburtstag seinem Vater dann ein Auto schenkt, einfach weil er weiß, das hat er sich immer gewünscht, ja, und solche Sachen, also auch eine liebevolle Geste hier von Sohn zu Vater zum Beispiel, das ich hoffe, ich darf das hier erzählen, aber es ist ja wirklich eine nette Geschichte und man kann da eben auch sehen, dass es dann sowas gibt wie, ja, zurückgeben, der eigenen Familie auch zurückgeben an der Stelle. Und ich glaube, das gehört schon zu einem festen Kodex auch bei Fußballspielern, dass eben die eigene Familie, die eigene Community dann doch auch stark unterstützt wird.
Fußballvereine, du hast ja gesagt, sind heute schon auch sehr dahinterher, sich soziales Engagement als Thema vorzunehmen. Da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Level, denen die Vereine unterwegs sind.
Werder Bremen ist ganz gut, habe ich gehört. Dahin.
Ja. Wollte ich auch, also das ist schön, dass du es formulierst. So, du bist ja, du weißt ja, wovon du redest. Ich habe auch das Gefühl, dass Werder Bremen da eine ganz gute Arbeit macht, aber es ist nicht das Thema hier. Insgesamt siehst du viel Potenzial für Sportvereine, soziales Engagement zu zeigen?
Natürlich. Also ich meine, es ist eine unfassbare Reichweite, die dieses ganze System hat. Ja, Fußball, also alle Institutionen im Sport, ja, oder auch vor allem im Fußball. Also Fußballvereine, Fußballverbände, Fußball, also das geht ja von dem FC St. Pauli bis zur FIFA, um jetzt mal eine große Bandbreite hier aufzumachen. Ja, also von Vereinen, kleineren Vereinen in Anführungszeichen, von St. Pauli ist kein kleiner Verein, aber wirklich, es geht da um die ganze Bandbreite in dem System. Es geht auch um Sponsoren, ja, und um all das. Also von daher natürlich wahnsinnige Strahlkraft, wahnsinnige Vorbildwirkung, wahnsinniges Potenzial, etwas zu tun. Und ich meine, das haben wir jetzt ja gerade auch vor der Nase mit der Weltmeisterschaft in Katar, wie komplex da die Verantwortungslage auch ist in so einem Fall, ja, und wie groß letztendlich die auch Auswirkung ist von solchen Events, die auf der ganzen Welt ausgestrahlt werden und wie wichtig das ist, eben das auch mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Wenn diese Weltmeisterschaft was Gutes hat, dann, dass es in dem Kontext mehr denn je über Nachhaltigkeit oder eben nicht vorhandene Nachhaltigkeit gesprochen wird. Und das ist sicherlich etwas, was hoffentlich kein Trend ist, sondern was in der Zukunft eben fest auch mit einfließt in die Strukturen und Prozesse von allem, was Fußball oder Sport generell ist.
Hast du das Gefühl, dass man dort diese Themen ernst nimmt? Also es gibt so, wenn man sich mal mit sowas beschäftigt, ja auch Erhebungen darüber, wie viel CO2-Ausstoß ein Bundesligaspieltag eigentlich verursacht. Die Art und Weise, wie Fußballtrikots produziert werden, wie Teams selber reisen. All diese Themen sind ja, und da haben wir ja zum Beispiel den Kollegen von Paris Saint-Germain, der auf der Pressekonferenz mit leicht suffisant darauf geantwortet hat, auf die Frage, warum das Team so eine Kurzstrecke geflogen ist. Vielleicht noch gar nicht so das Verständnis dafür. Aber wie wichtig findest du, dass Vereine oder generell der Fußball diese Themen quasi in einer Vorreiterrolle sich annimmt?
Ich glaube, es ist schon langsam schwer, da Vorreiter zu sein, so richtig als Fußball, habe ich das Gefühl, weil es ist ja kein neues Thema, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es gerade heute aufkommt und man jetzt noch schnell Vorreiter sein kann, sondern man muss jetzt ja auch aufpassen, dass man nicht einer der späten Anpasser ist, also ne, dass man da einfach zu spät schon fast dran ist, ja. Und im Sport, im Fußball sehe ich schon auch noch in vielen Stellen, es gibt natürlich ein paar Vorreiter, wir haben Werder Bremen genannt, wir haben natürlich immer auch den FC St. Pauli schon genannt mit den sozialen und nachhaltigen Themen, die er sich auf die Fahnen schreibt, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten schon. Es gibt aber, glaube ich, auch dann andere Vereine, wo das gerade erst losgeht. Also ich habe so ein bisschen auch eine Innensicht beim VfB Stuttgart, wo gerade in den letzten Jahren jetzt viel da auch gemacht wird, aber auch jetzt nochmal mit einer Gründung einer eigenen Stiftung, das jetzt gestartet wird, ja, erst, wenn man so will, also super, dass es losgeht, aber auch hier teilweise Strukturen eben jetzt in der Richtung erst noch mehr professionalisiert werden. Ja, ich weiß gar nicht, müsste man mal vergleichen, wie jetzt diese besonderen Vereine wie zum Beispiel Wolfsburg oder auch Hoffenheim, inwiefern mit diesen großen Unternehmen im Hintergrund, ob das eher zuträglich ist der Nachhaltigkeit oder das Gegenteil, das wage ich keine feste Prognose jetzt zu machen, weil in den Unternehmen sind natürlich gewisse Nachhaltigkeitsinitiativen auch schon Status quo und Standard. Auch wenn man natürlich immer die Frage stellen kann, wie viel Greenwashing ist da dabei und wie viel ist da wirklich ernst gemeint. Aber ich glaube schon, der Fußball hat da ein gewisses Professionalisierungspotenzial, auch in dem Bereich Nachhaltigkeit und kann da sicherlich noch einiges machen. Da war ja lange Zeit, das verändert sich jetzt natürlich auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte, aber es war ja lange Zeit, Fußball war immer so ein bisschen noch so Vetterles-Wirtschaft. Kennst du den und dann der noch, ne? Man konnte das noch bei den Sportlichen, in der sportlichen Leitung, aber auch in der Führung von Vereinen irgendwo erkennen, dass es halt noch so die alten Haudegen von früher oder so ähnlich und die wirkliche Professionalisierung in dem Bereich, ja, da ist, glaube ich, die hat jetzt die letzten Jahre natürlich stark auch eingesetzt und so weiter und da geht es aber auch noch ein bisschen weiter voran, habe ich das Gefühl. Also da kann man, glaube ich, auch noch mehr machen.
Mehr machen ist auf jeden Fall das Stichwort. Im Zweifel, ich weiß gar nicht, ob es früher so Diskussionen gab wie Ausgleichszahlungen für die Emissionen, die durch das Reisen von Fußballmannschaften ausgelöst werden. Ob es solche Gedanken gab. Du hast ja selber gesagt, die Vereine waren nicht so sozial engagiert, aber vielleicht das eigene Verantwortungsbewusstsein dem eigenen Handeln gegenüber wahrscheinlich auch noch nicht so vertreten. Ich gehe fest davon aus, dass das heute, wie du schon sagst, eher dann mittlerweile zum gewissen Status quo gehört.
Ich frage mich ehrlich gesagt, ob es unbedingt. Ich frage mich, also dieses Ding zu sagen, wir haben den Anspruch, klimaneutraler Fußballverein zu sein. Ja, also das wäre für mich mal ein Ziel, was sich eigentlich relativ leicht formulieren lässt, vielleicht gar nicht so leicht dann umzusetzen, aber ja dann doch irgendwo auch total nachvollziehbares Ziel sein könnte. Ja, zu sagen, ey, wir wollen einfach insgesamt klimaneutral sein, CO2 positiv, wenn möglich, aber vor allem wollen wir, auch wenn es jetzt hier natürlich über Kompensation dann gehen muss, weil gewisse Emissionen einfach sich nicht vermeiden lassen zum jetzigen Zeitpunkt, aber dass man das zumindest dann auch macht und dass man einfach sagt, wir haben auf dem Check über Berechnungen und ähnliches, alles, was wir an CO2-Emissionen eben verursachen, über das Catering im Stadion, über die Anreisen der Fans und so weiter und dass man auf allen Ebenen versucht zu reduzieren, so gut wie es geht und was eben übrig bleibt, wird kompensiert. Das wäre ja aus meiner Sicht ein erstrebenswertes Ziel. Das habe ich so noch gar nicht so oft, ist mir noch nicht so viel über den Weg gekommen. So, ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Ich habe mal bei Mainz sowas in so eine Richtung mal irgendwo was gelesen, als die noch irgendwie auch so einen Energiesponsor da hatten. Und das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Weiß gar nicht, ob das noch immer oder was da genau dahinter gesteckt hat. Aber sowas zum Beispiel fände ich eigentlich erstrebenswert, einfach zu formulieren und nachvollziehbar und mit ein bisschen Aufwand auch umsetzbar. So. Aber wie gesagt, so häufig habe ich das noch nicht gehört, dass eben jetzt man einfach sagt, wir machen unseren Spielbetrieb oder das, was unser Verein hier macht, klimaneutral. Wäre ja mal vielleicht eine erstrebenswerte Angelegenheit.
Klar formuliert. Hast du das Gefühl, dass Vereine da ihrer Verantwortungsrolle auch noch nicht so nachkommen, wie sie müssten?
Ja, ich will da keinen Vorwurf draus ableiten dann sofort, ja, oder ist ja auch die Frage, was ist die Verantwortung, kann man sagen, die Verantwortung von jedem Verein ist es, klimaneutral zu sein, das ist dann ein hoher Anspruch, ja, und alles, was nicht klimaneutral ist, bedeutet der Verantwortung nicht gerecht werden, also ist ja auch die Frage, wer setzt hier die Benchmarks, klar ist, dass gerade in der letzten Zeit und wenn wir aufs gesamte Weltgeschehen im Moment ja auch gucken, der zum Beispiel Bereich Klima, Schutz wieder hinten angestellt werden musste ja schon fast, ja, und das treibt mich dann schon um und sollte uns alle umtreiben, dass wir feststellen, wir steuern hier schon auf eine unübersichtliche und potenziell unkontrollierbare Situation hin, was das Klima angeht und müssen jetzt auch aufgrund aktueller Krisen, Energiekrise und ähnliches eben mehr noch auf Kohle zurückgreifen. Ja, und wir fragen uns, wie können wir die Kohlekraftwerke wieder in Gang setzen und verstromen, weil das mit dem Gas problematisch ist und so weiter. Das sind natürlich Rückschritte, die können wir uns eigentlich im Moment nicht leisten. Ja, und dementsprechend wird die Situation an der Stelle nicht einfacher und wir sollten unsere Anstrengungen weiterhin verstärken, wo es nur irgendwo geht. Und ich glaube halt, die Verantwortung von einzelnen Akteuren, egal ob Unternehmen oder Fußballvereine, ist beschränkt. Das wird sich vor allem dann machen lassen, wenn die Rahmenbedingungen von Politik oder von im Fußball anderen, ja, der Liga, der Bundesliga, der DFL und so weiter, wenn die Rahmenbedingungen dafür einfach auch gesetzt werden. So, und dann müssen sich alle dran halten, weil dass wir darauf warten, dass jeder es freiwillig macht, da können wir wahrscheinlich lange warten.
Das heißt, du siehst da schon die Verbandsebene als eine Triebfeder, die dafür sorgt, dass sich im Zweifel dann eine ganze Bundesliga oder eine ganze Champions League darauf einigen kann, bestimmte Grundgerüste einzuhalten und sich vielleicht auch eigene Forderungen zu stellen, die man als Verein umzusetzen hat, so ein Grundgerüst.
Ich glaube, alle drei Ebenen sind das. Die Ebene des Verbrauchers, ja, und des Gasts, der Menschen, die ins Stadion gehen, die können gewisse Sachen honorieren, die können selber über ihre Konsumentscheidungen gewisse Dinge beeinflussen, ja, auch natürlich NGOs und alles, was aus der Zivilgesellschaft kommt, wichtige Komponente. Dann die Akteure selber, die Unternehmen, die Vereine, die ja aus sich selbst heraus auch viel machen können, mit einer ordentlichen Führung, mit einer ordentlichen Kultur ja auch selber Dinge vorleben und vorgeben können. Und die dritte Ebene dann, die Rahmenbedingungen setzen, die Politik, die Verbände und die anderen Institutionen, die übergeordnet dann Rahmenbedingungen setzen. Ich glaube, alle drei, wir brauchen wirklich alles und es muss zusammenwirken. Die Herausforderung ist zu groß und wir müssen zu sehr strukturell unsere Systeme umbauen. Das kann nicht nur ein Akteur alleine machen. Und ich glaube, ja, wenn wir uns nur darauf verlassen, dass das irgendwo aus einer Eigenmotivation heraus geschieht, dann haben wir ein Problem, weil es gibt auch andere also selbst wenn man sagt, ich bin motiviert, nachhaltig zu machen, ich habe aber auch andere Eigeninteressen, die dagegen sprechen, nämlich Geld verdienen oder andere Umsatz oder sonst irgendwas, ja, und deswegen hast du immer vielleicht eine gewisse Motivation, aber andere Interessen, die dagegen sprechen. Und dadurch wird es dann immer so ein, ja, ist es halt immer auch ein bisschen eine Mogelpackung. Das kennen wir ja alle von uns, weil selbst wir, die wir hier über Nachhaltigkeit sprechen und nachhaltig promoten, haben zum Beispiel ein iPhone. Ja, und das heißt, die Grenzen der eigenen Motivation, die kennen wir ja alle ein bisschen. Und da sind wir dann doch halt hybrid unterwegs und dann ist es halt so ein Gemischtwarenhandel und vielleicht nicht vollständig konsequent. Und deswegen können wir da vieles machen, gerade wir als Industrienation, als reiche Menschen in Deutschland, privilegiert wie wir sind, mit einem sehr großen CO2-Fußabdruck im Vergleich, wenn man es auch global mal anguckt, haben da alle eine kollektive Verantwortung.
Wir haben mit der WM in Katar ja jetzt ein Turnier vor der Brust, was ja in sich quasi so viele Konflikte aufbricht, die quasi nicht an einer Hand abzuzählen sind. Ich will versuchen, das Thema nicht zu groß zu machen in dem Rahmen hier, aber wir sollten da trotzdem ein paar Sätze drüber sprechen. Der erste, der mich natürlich so ein bisschen triggert, ist, wäre eigentlich der Nationalspieler Benny Adrian nicht nach Katar gefahren?
Auf keinen Fall, natürlich würde ich hinfahren. Jeder Spieler ist da bislang hingefahren. Es gibt keinen einzigen Spieler aus keinem Land, der mir bekannt ist, der nicht dahin fährt. Und ich habe, wir haben ja jetzt, ich weiß gar nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, aber es gibt am 14. November eine Doku, die kommt um 20.15 Uhr auf Pro7. Ich habe 15 Drehtage investiert und da und Recherche drumherum und Reisen und so weiter mit allen möglichen Leuten geredet über die Weltmeisterschaft in Katar. Ich habe unter anderem auch geredet, zum Beispiel mit Jackson Irvine vom FC St. Pauli, weil der fährt für Australien zur Weltmeisterschaft und habe ihn mal konkret auch befragt, und der ist ja sehr sozial engagiert, es ist ein politischer Typ und so. Und das heißt, wenn jemand nicht dahin fährt, dann jemand wie Jackson Irvine, ja. Und der sagt einfach auch ganz klar, auch Philipp Lahm hat das gesagt oder Hansi Flick, das sind Lebensträume, die da in Erfüllung gehen. Und man kann doch jetzt nicht einem Spieler, der ist heute, sage ich mal, 23, ja, sozusagen, und die Entscheidung für dieses Turnier wurde gefällt, da war er 11. So, vor 12 Jahren, 2010. Und jetzt soll der also für eine Entscheidung, wo die irgendwelche alten Herren bei der FIFA, ja, muss man ja so sagen, alte weiße Herren der FIFA, na, stimmt nicht ganz, waren auch ein paar Afrikaner dabei, also afrikanische FIFA-Exco-Mitglieder, ja, aber die sozusagen diese alten Männer damals 2010 getroffen haben, für die sie Geld kassiert haben, wo sie offensichtlich mit Korruption und anderen Sachen da umgegangen sind. Jetzt soll also Jackson Irvine heute das auslöffeln oder was? Also das ist nicht nur unfair, sondern auch wirklich, das kann man nicht von diesen Spielern verlangen. Es geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Die spielen seit sie 5 Jahre alt sind Fußball und jetzt können sie bei einer Weltmeisterschaft mitmachen und jetzt sollen die in Zeichen setzen oder was? Das ist an der falschen Stelle der Pyramide angefangen. Man muss da wirklich mal in allererster Linie die FIFA ins Visier nehmen. Und auch das wurde klar, es ist einfach eindeutig. Es gibt einen kleinen Fun Fact. Australien wollte die gleiche WM 2022 bekommen. Ja, die haben neben Katar sich auch beworben für 2010 damals. War einer der Mitbewerber. Und da gibt es ja jemand, die hat ein Buch geschrieben. Bonita Mercialis hat ein Buch darüber geschrieben, weil die hat damals war in dem Komitee für Australien mit dabei. Die haben 50 Millionen australische Dollar ausgegeben aus öffentlichen Geldern, um die Weltmeisterschaft ins Land zu holen, in diesem Bewerbungsprozess. Und die haben am Ende eine Stimme von diesem Exco, von diesem Exco-Mitgliedern bekommen. Ja, also das zeigt, wie viel Geld investiert worden ist und auch die Wege, auf die es investiert worden ist, wirklich hintenrum komische Deals, seltsame Geschenke und so weiter und so fort. Und am Ende, und das machen alle sozusagen, geben ganz viel Geld aus und versuchen irgendwie diese paar Exco-Mitglieder auf ihre Seite zu ziehen und am Ende gewinnt einfach der, der am besten bestechen kann. Das ist Fun Fact, das ist einfach klar, das ist aus ganz vielen Quellen bestätigt und dafür wurden ja Leute auch eingebuchtet und so weiter und so fort. Das heißt, es ist einfach war ein absolut korrupter Prozess, wie das überhaupt in Katar gelandet ist. Und da haben wir aber ja, wir hatten auch eine Deutschland in der WM, nicht vergessen. Ne? Also das war nicht so, dass es bei uns alles sauber laufen, wir haben es verdient, nur Katar hat bestochen. Nein, das hat Deutschland natürlich, ne, wir kennen die Geschichte, Franz Beckenbauer, 6 Millionen Euro im Vier-Augen-Gespräch mit Sepp Blatter und so weiter. Aber das heißt, alle, die bis zu diesem Zeitpunkt die Weltmeisterschaft haben wollten, mussten da mitspielen. Und das ist einfach die Art und Weise, wie das die FIFA gemacht hat. Und dort muss man die Verantwortung sehen und nicht bei den Spielern, die jetzt dahin fahren.
Der Fan selber steht natürlich aber auch vor dieser Frage, wie geht er mit einem Turnier um, das vielleicht auch seinen eigenen moralischen Werten gegenüber schwierig aufzustellen ist, wenn wir in Stadien spielen, die gekühlt werden müssen durch Klimaanlagen, weil es sonst vor Ort so warm ist. Und das ist dann ein Energiethema in einer Entscheidung, die vor 12 Jahren getroffen ist. Hast du das Gefühl, dass diese Weltmeisterschaft den Blick auf Fußball und die Art und Weise, wie er auch eben mit seinem sozialen Engagement umgeht, irgendwie beeinflussen kann?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es war noch nie so wichtig es wurde noch nie im Rahmen einer Weltmeisterschaft so viel über die Themen neben des Fußballplatzes gesprochen wie jetzt. Und wie die Stadien gebaut worden sind und wie die Nachhaltigkeit ist und so weiter und so fort. Ich meine, ich erinnere mich an eine Weltmeisterschaft in Südafrika vor gar nicht allzu langer Zeit. Hat jemals irgendjemand gefragt, wie diese Stadien in Südafrika gebaut worden sind und unter welchen Bedingungen die Arbeiter dort gearbeitet haben? Nein, aber das ist, jetzt frag dich mal, ich meine, wann war das? 2010. Da wurden die Stadien irgendwann zwischen 2000 und 2010 dort gebaut. Oder wie auch immer, vielleicht waren teilweise auch ältere Stadien dabei, aber das heißt, die Arbeitsbedingungen in Südafrika zu dem Zeitpunkt des Baus dieser Weltmeisterschaftsstadien waren nie Teil und Gegenstand irgendeiner öffentlichen Debatte. Ob die jetzt alle unter den TÜV-Standards und Arbeitsrechtsstandards gebaut worden sind, wie wir das gewohnt sind, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Zum Beispiel, ja, also nur mal um ein Beispiel zu nehmen, wie sehr jetzt diese Themen Menschenrechte und so weiter in den Mittelpunkt gerückt sind im Rahmen von Katar, das ist vielleicht das Positive daran. Natürlich ist es nicht positiv, dass da viele Menschen gestorben sind oder viele Menschen sterben auf Baustellen in Katar und dass das Kafala-System, all diese Sachen, die da Thema sind, das ist natürlich eine Katastrophe, deswegen wird da zu Recht drüber geredet. Aber das Positive ist vielleicht, dass eben diese Themen jetzt auch auf die Agenda kommen und das glaube ich schon auch, dass bei der FIFA angekommen ist, dass sie sich so einen Stress in Anführungszeichen, ja, und dass sie das in der Zukunft vielleicht auch dann irgendwie versuchen zu vermeiden, wenngleich alle Gespräche, die ich geführt habe, die scheinen nicht darauf hin zu weisen, dass sich bei der FIFA wirklich maßgeblich was verändert. Da muss ich die positive Hoffnung ein bisschen dämpfen. In Sachen Katar muss man ein bisschen teilweise auch einfach, um die Kritik richtig ankommen zu lassen, muss man sie auch richtig sozusagen vorbringen. Wenn wir sagen, 15.000 Menschen sind gestorben auf WM-Baustellen, ist schlichtweg und ergreifend falsch. Ja, Amnesty International sagt ganz klar, es sind 15.000 Menschen gestorben auf Baustellen in ganz Katar seit WM-Vergabe. Das ist eine ganz andere Information. Das macht es jetzt nicht besser. Aber es ist nicht richtig, dass es 15.000 auf den WM-Baustellen waren. Die WM-Baustellen sind, also wirklich die Stadien, sind etwa 2% aller Baustellen in Katar. Es wurde sehr viel gebaut in Katar in den letzten 10 Jahren. Und dort sind die Standards tendenziell etwas höher wie auf den anderen Baustellen in Katar. Das heißt, die Zahl auf die wirklichen WM-Baustellen, da muss man die also ein bisschen relativieren. Ist ja nur wichtig, dass man, wenn man Kritik äußert, sie auf Basis von richtigen Fakten äußert, weil sonst geht sie eher am Ziel vorbei.
Dein Ziel war es, glaube ich, in dem Moment, wo du deine Fußballkarriere beendet hast, mit sozialem Engagement die Welt so ein kleines bisschen zu verändern. Das machst du jetzt seit über 15 Jahren. Hat sich dein Blick auf die Welt in diesen 15 Jahren verändert?
Ja,
Du liebst die Frage, ich merke es.
Ja, ich muss auch überlegen. Also ich meine, es ist in einem jetzt so einem kleinen Viva con Aqua Kontext gibt es natürlich, deswegen machen wir das ja so seit 17 Jahren, gibt es natürlich immer wieder auch schöne Sachen. Ja, also gibt es auch immer wieder Projekte, die funktionieren. Gibt es Verbindungen, die positiv sind in einem Kontext, wo alle die Intention haben, die Welt zu verbessern und so und oder was Positives zu machen gemeinsam. Da entsteht ja auch viel, das du auch erlebst, viel Freundschaft, viel Freude, viel schöne Sachen und eben auch Projekte, wo man das Gefühl hat, ja, in dem Kontext ist irgendwie die Welt ein bisschen besser geworden, so mäßig. Ja, so fühlt sich das dann an und gleichzeitig ist es natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn man sich überlegt, dass gerade irgendwann in diesen Tagen der 8-milliardenste Mensch auf diese Welt kommt, wenn man guckt, dass Krieg in Europa ist, dass der Klimawandel eigentlich ungebremst weitergeht und dass Arm und Reich weiter auseinander ist denn je, das kann man hier in Kapstadt, wo wir gerade leben, sehr gut jeden Tag sehen, dass die Welt einfach ungerecht ist und die Ungleichheit immer stärker auseinandergehen, dann sind das alles Sachen, wo man sagt, ja, also so richtig in einem großen Maßstab in eine positive Richtung geht es bislang jetzt vollständig auch noch nicht. Und deswegen ist es ein gemischtes Gefühl und gleichzeitig finde ich halt immer wichtig, okay, wir werden das nicht einfach von heute auf morgen rumreißen können. Im Gegenteil, teilweise seit vielen Jahrzehnten haben wir gewisse Sachen auf dem Check und kriegen sie nicht geändert. Und trotzdem sollte man den Mut nicht verlieren, sollte man den Optimismus nicht verlieren und sollte man nicht sich die Gabe nehmen lassen, sich auch immer wieder auf die positiven Sachen zu fokussieren. Und ja, um es in einem Beispiel zu machen, ich finde es auch immer wichtig, wenn man draußen in der Natur ist, sie nicht ständig als bedrohlich wahrzunehmen und immer zu sehen, jetzt ist das ist jetzt hier zwar ein wunderschöner Baum oder ein wunderschöner Garten oder ein wunderschöner Berg, aber ist der Untergang geweiht, ja, sondern eben auch noch immer die Natur dort, wo sie genießbar ist, auch genießen zu können. Das finde ich eben auch zum Beispiel da vielleicht ein ganz guter Transfer, ja, dass man sich auch die Gabe bewahrt, auf die positiven Sachen zu gucken, wenn sie vor der Nase sind.
Und du hast Sport dein ganzes Leben vor der Nase. Du hast es zu einem großen Teil deines Lebens gemacht und ist auch dann in dein soziales Engagement mit eingewoben. Und wir haben nicht so viel über Viva con Agua gesprochen heute, was wir, glaube ich, auch nicht brauchen, weil wir das an vielen Stellen schon gemacht haben. Und dieses Dreigestirn aus Kunst, Musik und Sport, was so ein bisschen die Basis dessen, dieses Netzwerks ist, was Viva con Agua ist, ja, allgegenwärtig war in den letzten 15 Jahren, wenn man sich mit dir und mit dem so drumherum beschäftigt hat. Trotzdem, mal von dir noch in 2, 3 Worten. Gerade bei den Szenarien, die du gerade beschrieben hast und dem kleinen Tropfen auf den heißen Stein und so. Welche Rolle spielt Sport da bis heute für diese letzte Hoffnung, den kleinen Tropfen weiter tropfen zu lassen auf diesen Stein?
Ich glaube, Sport ist immer eine Fläche, ein Ort, wo eine gewisse Sorgenfreiheit entstehen kann. So, also jetzt sind wir wieder auf der sehr persönlichen auch Ebene für jeden Sporttreibenden. Ich habe hier vorne einen Fußballplatz, der ist so 600 Meter Luftlinie von meinem Haus hier in Kapstadt entfernt und der ist jeden Tag voll mit gefühlt 20 Mannschaften zur selben Zeit. Neben ist ein kleiner Basketballcourt und so weiter und so fort und das ist direkt vor dem Township. Ja, und da kann man das so sehen. Im Township, da gibt's Shacks, da gibt's Wellblechhütten, da leben Menschen wirklich in Ghetto, würde man sagen. Und wirklich auch unter schwierigen Bedingungen können wir uns nicht vorstellen. Da gibt es auch ganz viel Sinn für Gemeinschaft und ganz viele positive Seiten, keine Frage. Aber das würde jemandem wie uns wirklich schwerfallen, da nur 4 Wochen lang sozusagen auch zu leben. Das sind harte Umstände da. Und man sieht dann aber eben, wie dieser Fußballplatz direkt vor der Türe es den Kindern und den Menschen, die da hingehen, um Sport zu machen, einfach es ermöglicht, das hinter sich zu lassen für den Moment, wo die da sind, ja, und dann auf andere Gedanken zu kommen, dann einfach nur Spaß am Spiel zu haben, dann einfach nur Freude zu haben, weil der Ball auf dem Platz ist, ja, und eben nicht über das nachdenken zu müssen, was gerade um die Ecke im Township passiert, zum Beispiel, ja. Also ich finde, da kann man das jeden Tag sehen, auch wie viele Kids da sind, ja, weil das einfach der Ort ist, wo so eine, ich sag jetzt mal, Sorgenfreiheit, eine Freude hergestellt werden kann, ohne viel machen zu müssen, außer 2 Toren und einen Ball. Und das schafft der Sport. Das schafft der Sport überall. Das ist auch egal, ob das im Township ist oder ob ich einfach einen stressigen Job habe oder sonst irgendwas gerade für mir auf dem Herzen liegt, ja, wenn ich Sport mache, wenn ich vielleicht laufen gehe, wenn ich Fahrrad fahren gehe, wenn ich vielleicht irgendwas in der Hinsicht dann mich sportlich betätige, Yoga, whatever, dann kann ich einfach kurz das vergessen und hinter mir lassen oder einfach nur verarbeiten, was mir gerade widerfahren ist. So, und das ist, glaube ich, ein großer Beitrag von dem Sport oder auch von der Musik oder auch vom Tanzen. Da sind wir wieder bei den universellen Sprachen, die eben ja diese Möglichkeit bietet, einfach ja mit Emotionen umzugehen, sich auszudrücken und vielleicht die schlechten Sachen im Leben, wie gesagt, zu verarbeiten oder auch mal hinter sich zu lassen. Und das ist was ganz Besonderes.
Hast du so einen kleinen Appell an die Industrie hinterm Sport, die mit ihm verbunden ist, die dafür sorgt, dass er größer, bunter, schneller, erfolgreicher wird? Inwiefern man in diesem Weg der immer weiteren Kommerzialisierung vom Sport auch so Themen wie Chancengleichheit, Inklusion, Gleichberechtigung, Umweltschutz sinnvoll mit einbauen kann, sodass man nicht die Industrie verändern muss und trotzdem Ziele erreichen kann? Hast du da so einen Appell, eine Idee?
Ja, Fair Play. Ist ganz einfach. Also ich meine, jeder von den oder viele von den Leuten in der Industrie, die sagen doch auch, ich mache das, weil ich den Sport so liebe und so. Oder ne, die machen das irgendwie gefühlt auch aus Liebe zu dem Sport. Und selbst der Marketingverantwortliche von diesem Sponsor wird vielleicht deswegen da dann als Key-Account tätig sein, weil er halt der Fußballaffine ist oder so ähnlich. Ja, also es sind ja gefühlt auch in der Industrie Leute, die irgendwie was von, also die irgendwie diesen Sport auch lieben. So, ja, dann sollen die doch einfach die ganz einfachen Basics des Sports berücksichtigen. Und das ist jetzt mal in allererster Linie Fair Play. So, und dann kann man sagen, Fair Play, da geht's los bei Fair Play mir selber gegenüber. Ja, wenn ich 5 Tage trainiert habe, muss ich mal einen Tag pausieren. Also bei mir ist eher so 1 Tag trainieren, 5 Tage pausieren mittlerweile. Aber du weißt, wie ich es meine. Das geht, du musst sozusagen aufpassen, wie du dich ernährst und so weiter. Du musst dir selber fair gegenüber sein. Musst dann halt auch deinen Kollegen und deinen Kolleginnen und deinem direkten Umfeld der Familie gegenüber. Und du musst dem größeren Kontext auch dem Planeten gegenüber fair sein. So, und wenn man Fair Play auf all diesen Ebenen anwendet, dann kann man sehr viel aus dem Sport für das Leben und für diese Bereiche anwenden. Das ist auch meine Erfahrung im Management oder sowas, ja, in Organisationen. Auch da kann man sehr viel aus dem Sport lernen, aus dem Fußball lernen. Und von daher, ja, es ist relativ fairly easy. Das größte Geschenk, was der Sport oder vielleicht auch der Fußball der Welt machen kann, ist doch eigentlich diese Basic-Form von Werteorientierung namens Fairplay.
Könntest du dir ein Leben ohne diese Power of Sports vorstellen?
Weil du, ich mache in letzter Zeit relativ wenig Sport. Ich merke, wie es das auch an mir. Ich nehme mir jeden Tag, ich meine Frau schon, ja, meine Frau macht schon immer so einen Witz, so, ja, Montag, ne? Montag, ne? Und ey, so, also, ich sag so, ey, Schatz, jetzt, am Montag geht's los, weißt du so, dann mach ich so, und immer so ein bisschen so, ich schieb das gerade so ein bisschen vor mir her.
Kenn ich zu gut.
Ja. Und von daher merke ich schon, dass ich mir. Also ein momentan ein Leben so ganz ohne eine sportliche Betätigung mir zwar irgendwie vorstellen kann, aber da fehlt dann auch irgendwas und ich bin auf jeden Fall weniger ausgeglichen dann. So kann ich das für mich sagen, dass das dann auf jeden Fall was ist. Habe ich irgendwann auch festgestellt, Fußball aufgehört, dann erstmal gar nichts gemacht und irgendwann gemerkt, oh shit, irgendwie ist dieses Sportding auf zwei Ebenen. Einmal diese körperliche Betätigung, eine gewisse Fitness, auch mal sich verausgaben, vielleicht mal außer Atem kommen oder schwitzen, tut mir gut. Aber auch, und das habe ich dann später erst gecheckt, als ich dann lange Zeit einfach kein Fußball gespielt, wenn ich heute so einen Ball habe und so nur so mit dem Ball so rummache, einfach irgendwas so, ne? Oder mit meiner Tochter oder so, dann, oder auch alleine, aber die, dann merkt man erst, was es einfach auch für ein spielerisches Element hat, also auch dieses Spielen auf so einer Ebene, was man noch in der ernsten, grauen Welt manchmal, der Erwachsenen, also so manchmal vor lauter Erfolg und Karriere und anderen Sachen vergisst oder so ähnlich, ja, geht vielleicht vielen so, dann dieses spielerische Element, das kommt halt auch sehr schnell mit so einem Ball einfach dann durch, dieses Spielkind, ist auch sehr gesund, glaube ich.
Da kann ich dir am Ende eigentlich nur einen Tipp geben, den ich von euch bei Viva Con Agua in all den Jahren gelernt habe. Schnapp dir einfach einen Ball, klemm ihn dir unter den Arm und geh rüber auf diesen Platz vor den Townships und kick einfach eine Runde mit den Menschen dort. Dann wird sich daraus auch etwas entwickeln.
Genau das mache ich. Ich sehe bei dir gerade neben meinem Zoom-Meeting so diesen Basketball da hinten in der Ecke. Ja. Ich bin nämlich jetzt seit ich jetzt wieder hier bin, auf der Suche nach einem Basketball, um genau das zu tun, was du sagst, mit diesem Ball vorne auf dem Freiplatz ein paar Körbe werfen. Versprochen, nächstes Mal, wenn ich in der Stadt bin, suche ich ernsthaft, wo ich diesen Ball herbekomme. Es wird Zeit.
Das kriegen wir hin. Benni Adrian, vielen Dank.
Alles klar, danke dir, Nico. Man, it's a
sport. Sport has the power to change the world. It has the power to inspire.
That is the power of sport.